palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Es ist Dienstag, Zeit für Serie Amore. Ich, meine Wenigkeit Mario Rica, grüßt euch ganz recht herzlich, wo auch immer ihr euch befindet. Und ich grüße auch natürlich, wie immer, nach Hamburg. Mario Soike ist am Start.
Hier spricht der Meister.
Ah.
Der Meister der zweiten Liga.
Ja, der Serie B.
Ja. Ja.
Wobei, vielleicht auch deutsche vielleicht, zweite, ne? Liga bald, ne?
Ja.
Schön. Geht's dir gut?
Den Umständen entsprechend natürlich. Also.
Die
hoffentlich auch.
Ja, doch, der Saisonendspurt. Man quält sich durch, ist in so einem Zustand der Vorfreude, der Hab-Acht-Stellung und der bald ist Urlaub. So fühle ich mich gerade.
Das ist ein gutes Gefühl.
Ja. Ja. Ich hoffe, ihr fühlt euch auch gut. Ihr habt uns ja letzte Woche schon durch die Folge getragen und ich verspreche mal nicht zu viel, das wird auch diese Woche ein bisschen weniger, aber immer noch eine große Stütze werden. Die Community, die beste Community der Welt, die tatsächlich auch mal wieder für den Folgentitel verantwortlich ist. In dem Fall in Persona von Francesco. Ich glaube, da können wir ganz liebe Grüße und auch Glückwunsch zum Klassenerhalt für die Lauter, die Betzebur.
Ah, ist das auch fix?
Nee, fix ist es nicht, aber ich glaube, das sieht ganz gut aus, würde ich jetzt mal sagen.
Ah, sehr schön, sehr schön.
Also, und er hat den Folgentitel, den sehr passenden und guten, mit Sassy Uolo geliefert, den wir direkt mal eingeloggt haben, würde ich sagen. Ansonsten gehen noch Grüße raus an Heiko, der auch schon gesagt hat, sehr schöne Folge, geile Community. Yes, da hast du recht. Und er hat geschrieben, hat meiner Frau den Geburtstag versüßt, 1.5. Da gratulieren wir doch mal nachträglich,
ja,
Tandia Oguri. Sie beginnt die Serie A zu mögen, wahrlich Amore, und schaut mit mir die Spiele und freut sich, Podcast-Stimmen bei The Zone zu hören. Da freuen wir uns auch, sie schicken ganz liebe Grüße raus und haben sogar noch einen Service-Hinweis aus der Community im Gepäck. Und zwar hat Luca geschrieben, dass er noch einen solchen hat für alle, die nach Ticket-Infos suchen und nicht fündig werden. Es gibt da einen Italiener, der euch Ticket-Infos auch zu den Gästeblock-Tickets gibt. Und zwar findet ihr das Ganze bei Instagram carmine.isqpv. Danke, Luca, für den Hinweis. Wir sind mit unserem Serie Amore-Account auch direkt reingefolgt. Also da könnt ihr jetzt auch mal nachschauen. Aktuell da auf dem Kanal sogar frischer und guter Content aus Parma am Start. Solltest du auch mal reingucken, Marius. Guter Account auf jeden Fall. Ich bin davon mal ein bisschen durchgescrollt.
Und da folge ich rein.
Folgt rein und folgt auch bei uns rein, bei Serie Amore-Podcast. Und ihr könntet uns mal bei Spotify die 400 Bewertungen voll machen, wenn ihr denn mögt. Da kratzen wir an der Marke.
Das ist eine gute Idee.
So.
Auch noch eine Sache, die habe ich gar nicht ins Protokoll hinzugefügt. Stefan, den ihr nachher auch noch hier live am, nicht im Real Life sozusagen, am Mikrofon aus dem Stadion oder vorm Stadion hören werdet, der hat vorgeschlagen, wegen Serie Amore Tinder, ob man da mal, weil das ja, wenn wir das ankündigen und dann muss man das hören und dann muss man jemanden anschreiben, so, das ist ja nicht so einfach, ob wir mal so eine Insta-Gruppe oder eine WhatsApp-Gruppe, auf jeden Fall irgendwie eine Gruppe gründen wollen, wo man sich so verabreden könnte. Und ich habe dich jetzt gar nicht vorgewarnt darüber, aber ich meine, mit dem Serie Amore Insta-Account könnte man das ja zum Beispiel machen, ne? Bei WhatsApp sehe ich das jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt, aber
bei WhatsApp bin ich tatsächlich auch in diversen Gruppen, wo ein, zwei schon zu viel sind, würde ich sagen.
Ja.
Liebe Grüße. Aber gibt es so Insta-Gruppen oder was? Ich kenne mich da nicht aus.
Ich meine schon.
Da bist du
Ich schau da mal rein und vielleicht, ich guck mal, ob man so irgendwie alle Follower hinzufügen kann oder so. Und vielleicht bekommt ihr dann, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann könnt ihr da ja auch wieder rausgehen. Aber ja, vielleicht bekommt ihr da so eine Notification. dass ihr da hinzugefügt worden seid. Und ja, wenn es da dann ein Serie Amore Tinder Gesuch gibt, wenn jemand Bock hat, nicht alleine ins Stadion zu gehen oder mal jemanden auf ein Bierchen zu treffen, muss ja auch nicht, man muss ja nicht nebeneinander sitzen, man kann sich auch vorher einfach, genau, Bier, Sportivo und so weiter. Wäre ja vielleicht nicht so eine blöde Idee.
Das klingt sehr gut. Also wenn das funktioniert, macht das gerne. Im Übrigen haben wir auch eine sehr lange und tolle Mail bekommen von Daniele. Liebe Grüße an dieser Stelle, Daniele, wenn du das hörst. Du wirst noch eine Antwort bekommen. Da, kleine Spoiler, Warnung, Triggerwarnung, nein, Quatsch, wie auch immer. Ging es um den Merch-Wunsch, der ja durchaus zum Ausdruck gebracht worden ist aus der Community. Vielleicht haben wir da was, aber würde eher sagen zum Start der neuen Saison. Wir lassen uns das alles mal durch den Kopf gehen und eruieren, was da so gehen könnte. Jetzt würde ich sagen, werden wir sportlich, denn wir haben ja auch noch eine Europapokalwoche aufzuarbeiten. In dem Fall geht es bei italienischen Teams nur noch um die Europa League und die Europa Conference League. Und da muss man sagen, habe ich den Mund ein bisschen zu voll genommen, beziehungsweise der Roma etwas zu viel zugetraut. Das Hinspiel im Olympico geht mit 0-2 gegen Leverkusen verloren. Die Treffer erzielten Wirtz und Andrich. Ah, auf einem Sender, der das übertragen hat, war dann in der Konferenz die Meinung des Kommentators zum Spiel der Roma doch ein bisschen zu deutlich, wie ich finde. Also angesichts dessen, dass natürlich, ja gut, sie sind hergespielt worden, muss man schon sagen. Aber wenn Tammy Abraham in der letzten Sekunde da das Ding aus 2 Metern einschädelt, dann geht es halt nur mit einem Ein-Tor-Rückstand ins Rückspiel so.
Wenn ein anderer Mittelstürmer als Romelu Lukaku vorne steht, steht es vielleicht auch 1-0 vorher schon.
Ja, das gehört zur Wahrheit auch dazu. Aber natürlich wird da auch durch die deutsche Brille kommentiert, dass
na klar,
darf jeder gerne so machen und mögen. Und
ich habe auch diverse Kommentare so bei WhatsApp und auch im Arbeitschat im Internen bekommen, ob denn die Roma immer so tretend und keine Ahnung auftreten würde. Und ich dachte, ach naja, das war auch schon mal schlimmer eigentlich.
Ja, definitiv. Aber das Rückspiel wird jetzt schon ein extrem dickes Brett, das man da bohren muss, würde ich sagen.
Absolut. Also ich meine, ich habe es da am Donnerstag schon bei uns in den Chat geschrieben und jetzt auch hier ins Protokoll nochmal, wenn einer wie Robert Andrich so ein Tor schießt, dann was willst du dann noch tun? So, also keine Ahnung. De Rossi hat sich gedacht, jetzt am Sonntag, er ist smart und hat mal bei seinem Trainer gegenüber vom Juventus-Spiel Max Allegri nachgefragt, ob der so einen Tipp für ihn hat. Und das ging wohl in die Richtung, ja, muss auf jeden Fall nichts überstürzen, nicht von vornherein anrennen und Leverkusen Räume lassen. Leverkusen Räume lassen ist auf jeden Fall eine blöde Idee. So, das stimmt, das sollte man verhindern. Aber das Spiel ist ja lang, also hat ja 90 Minuten, ne? Und wenn man ab der 60. das 1-0 macht, dann kommen die auch ins Schwimmen und so.
Und das überrascht, okay, dass Max Allegri diese Herangehensweise wählen würde. Ne?
Ja, Wahnsinn, ey.
Ein wenig besser sieht's fürs Team aus Bergamo aus. Atalanta holt nämlich ein 1-1 im Hinspiel bei Marseille. Frühe Führung durch Scamacca, der einfach trifft gerade, wie er möchte, in der 11. Minute. In der 20. fällt dann schon der Ausgleich. Atalanta, weitestgehend das bessere Team von dem, was ich gesehen habe, gab dann aber doch auch noch ein, zwei ganz gute Chancen für Olympique, sodass das 1-1 unterm Strich, glaube ich, in Ordnung geht und, wie du so schön geschrieben hast, eine durchaus gute Ausgangssituation fürs Rückspiel darstellt.
Genau.
Bisschen besser sogar noch die Fiorentina unterwegs. Das war ein wilder Ritt. Habe ich nicht mit gerechnet, dass in dem Spiel 5 Tore fallen. Im strömenden Regen zu Florenz geht die Laviola durch Sotil in der 5. in Führung, kassiert in der 17. durch einen Strafstoß Hans Vanaken den Ausgleich. Belotti wiederum bringt die Fiorentina noch vor der Pause erneut in Führung mit 2-1. Dann gleicht Igor Thiago aus und ganz, ganz spät Balan Zola, der das 3:2 in der Nachspielzeit erzielt. Man muss auch sagen, dass Brügge über eine halbe Stunde lang in Unterzahl gespielt hat. Denn das, wer ist dann vom Platz geflogen?
Onyedika.
Ah, okay.
Ob das nun 100% korrekt ausgesprochen ist, weiß ich leider nicht, aber der junge Sechser auf jeden Fall.
Okay. Und was ganz lustig ist, ne, das war ein wildes Spiel. Olympiakos hat 4:2 bei Aston Villa gewonnen.
Ja, Wahnsinn, ey. Also die Aussicht auf ein Finale in Griechenland, in der eigenen Stadt, im Stadion des Erzrivalen, die beflügelt die Rot-Weißen.
Ja, war auf jeden Fall auch ein ganz geiles Bild. Also im englischen Stadion ist ja immer sozusagen im Europapokal ein gut agierender Gästeblock, macht da immer noch mal deutlich mehr her auf der Insel, finde ich.
Ja, das stimmt. Ja.
Ja gut, sind wir gespannt, was da denn dann doch kommt.
Da das Rückspiel übrigens auch jetzt am Mittwoch schon wieder.
Mhm, genau.
Nicht erst am Donnerstag. 18:45 in Brügge.
Kennst du den Hintergrund dazu?
Nee.
Okay.
War ja jetzt letzte Woche auch schon so. Keine Ahnung. Ob da irgendwas von... Nee, kann ja nicht damit zusammenhängen, dass die Roma auch zu Hause gespielt hat am Donnerstag. Weiß ich nicht.
Weil da haben sie auch zeitgleich gespielt. Das stimmt nicht, was du sagst.
Ja?
Die haben beide Donnerstags gespielt. Das war mal in der Runde davor bei der Fiorentina.
Stimmt.
Dass ein Spiel an einem anderen Tag war. Ach, ist eigentlich auch egal. Ist ja auch egal. Dann lass uns in den aktuellen Serie A-Spieltag reingehen, der eröffnet wurde mit einem, ich glaube, das habe ich auch zwei Leuten geschrieben, vorhersehbaren 0:0 zwischen Torino und Bologna. Also das stand tatsächlich so vorher schon im Spielbericht, würde ich sagen.
Ich bin mir auch sehr sicher, also 0:0 vielleicht nicht, aber ich glaube mindestens 1:1 habe ich in der Tipprunde eingetragen. Ja.
Da schöne Randgeschichte, oder was heißt schöne Randgeschichte, aber der Toro hat zum 85. Jahrestag der Katastrophe, tragischer Flugzeugabsturz damals von der Supercar, 4. Mai 1949 war das, deswegen in einem besonderen Trikot dieses Spiel bestritten. Und wer mehr zu den Hintergründen erfahren möchte, dem sei die Folge zu dem Ereignis von den geschätzten Kollegen von Nachholspiel ans Herz gelegt, die ich euch auch nochmal in den Shownotes, die ja leben. Also es hat fast ein bisschen Spaß gemacht, ich habe mich da reingefuchst, jetzt gibt's Shownotes, meine lieben Freunde, und Kapitelmarken jede Woche, wie ihr es nur haben wollt.
Fantastisch.
Am Samstag gab es zwei Spiele in der Serie A. Zum einen hat Lazio zweimal bei Monza geführt und trotzdem nur einen Punkt mitgenommen. 2:2 das ganze Immobile mal wieder getroffen. Stand in der Startelf. 11. Minute. Ganz lang stand es 1:0 für Lazio. Dann kommt Milan Djuric zum ersten Mal in der 73. 10 Minuten darauf Vecino, die erneute Führung für die Gäste aus Rom. Und dann aber in der Nachspielzeit der Doppelpacker Djuric. Und das hat dafür gesorgt, dass, letzte Woche haben wir noch drüber gesprochen, hat sich so das Gefühl, Fans und Team nähern sich wieder an, war jetzt da in einem Auswärtsspiel, wo vielleicht auch dann nicht das ganze Stadion applaudiert, sondern eher ein paar kritische Geister in der Kurve stehen, dann nicht so der Fall. So wie ich das wahrgenommen habe, wurde auch da sozusagen zum Rapport gebeten. Und sagen wir mal so, Matteo Guendouzi ist die Gegebenheiten, wie das so läuft, die Details, noch nicht so gewohnt und hat gemeint, dass es vielleicht gut, wenn er irgendwie ein bisschen kopfschüttelnd oder so dann dem Cabo gegenübertritt, ist er schon in die Kabine gegangen, wurde nochmal zurückgeholt.
Man müsste meinen, der hat in Marseille gespielt vorher, ich glaube, da ist das auch nicht so eine gute Idee.
Stimmt auch wieder. Und auch Adam Marušić gab den Ultras dann noch wieder Worte. Ja, kann man geteilter Meinung sein, ne? Ich finde schon, dass es jetzt die letzten Wochen, dass sie es ganz gut gemacht haben. Vielleicht war der Zeitpunkt ja des Gegentreffers unglücklich, aber dann das in der Phase dann nochmal da die Standpauke halten aus der Kurve.
Ist natürlich, weißt du vorher nicht genau, aber wenn man es gewinnt, dann ist man wieder auf 2 Punkte an der Champions League dran, am 5. Rang an der Roma. Da ist die Enttäuschung aus Fansicht natürlich auch zu verstehen, dass man die, sich diese Chance quasi nehmen lässt.
Ja.
Aber ja, ich glaube, was die Tudor-Elf da jetzt aus der, von dem, was sie vorher unter Sarri geleistet haben, da wird jetzt noch quasi das Maximum so ein bisschen rausgeholt.
Das Maximum rausgeholt aus zwei Spielen gegen Inter hat in dieser Saison Sassuolo. Denn die gewinnen wie in der Hinrunde erneut gegen die Nerazzurri. Mit 1-0 zu Hause durch ein Tor von Armand Lorienté. 20. Minute das alles. Ich habe mir erst aufgeschrieben, extrem starke Vorarbeit von Josh Stoik. Dann habe ich ergänzt, es ist auch ein bisschen schwach von Dumfries, muss man sagen.
Hm. Ja, da ist er vielleicht noch ein bisschen beseelt gewesen. Oder Lorienté weckt bei ihm halt nicht die, oder Stoik weckt bei ihm nicht die gleichen Geister wie Theo Hernandez.
Ja, stimmt. Also der eine war ja in der Aktion drin, der andere nicht.
Ja.
Hatte danach selbst eine Riesenchance zum Ausgleich, Dumfries. Und Inter hat danach einige richtig gute Szenen gehabt. Lautaro, der zwischenzeitlich auch mal getroffen hatte, ganz knapp abseits das Ganze vom VAR einkassiert worden, das Tor. Und der Argentinier jetzt 9 Pflichtspiele ohne Tor. Das ist krass, hatte ich nicht auf dem Schirm.
Ja, hat er Glück, dass sowohl die Konkurrenz nicht so doll ist, was das Tore-Schießen anbelangt in dieser Saison, als auch, dass er eben sehr gut vorgelegt hat. Ne? Also mit dem Capo Cannoniere sollte es trotzdem locker reichen. Aber es ist dann doch im Endeffekt eine Saison von Lautaro wie jede. Er hat halt immer diese Phase drin.
Ja, und sie ist meistens tatsächlich immer irgendwann zwischen Februar und April.
Ja.
Das ist nicht gut. Ah, wobei letzte Saison war die ein bisschen anders gelagert, aber ja, ich weiß nicht. Ist schon ein bisschen ärgerlich. Halten Sassuolo damit am Leben, muss ich sagen.
Das stimmt, ja.
Das nervt.
Ja.
Aber die Statistik von den Nero Verdi gegen Inter ist schon bemerkenswert, ne?
Absolut. 22 Spiele, seit sie in die Serie A aufgestiegen sind. 10 Siege für Sassuolo, 10 Siege für Inter und nur 2 Unentschieden. Also wer aus den letzten 22 Spielen 10 Siege gegen Inter geholt hat, also das, weiß nicht, Juve vielleicht, aber sonst. Müsste man nachgucken, aber ich glaube, das können sich nicht viele italienische Mannschaften ans Revers heften.
Ja, definitiv. Und wenn sie dann am Ende die Klasse halten und das Team sind, das zweimal den Meister geschlagen hat, den überragenden Meister. Naja, aber im Abstiegskampf sind eh noch einige Wörtchen zu sprechen und das bringt uns zum Supersonntag gerade, was den Abstiegskampf angeht. Da ging es ja los mittags mit der Partie Cagliari gegen Lecce. Hätte man vorher auch sagen können, gut, das geht vielleicht unentschieden aus. Ist es auch 1-1, Tore Jeremina und Nikola Kristovic. Das Spiel hatte aber alles und beide sind da die ganze Zeit auf Sieg gegangen. Ich muss mal zum einen sagen, also diese Cagliari-Trikots, ich hatte sie komplett verdrängt. Also was für ein Schmutz.
Waren das diese super bunten irgendwie?
Nein, das war auch mit diesen, das war so beige, gold, gelb und dann so große Pigmente,
Pixel.
Ey. Ja. Dann geht's los, Cagliari gut im Spiel drin. Das vermeintliche 1-0 geht eigentlich so auf die Kappe Pongracic, der da unnötig ins Tripling geht, vorm eigenen Strafraum. Dorgu hätte davor den Ball auch schon rausknallen können, aber er geht da selber so ins Tripling, verliert den Ball und dann wird aus der Distanz draufgeballert, abgefälscht und dann dauert's ewig und dann sieht man, dass Nandez wirklich so Hand am Körper, der Schuss halt von über die Hand ist sogar am Körper angelegt, gar nicht so weit abgespreizt, geht ins Tor. Also das ist schon alles wieder so irre dumm, diese ganze Handspielregelung. Hey, ich will jetzt gar nicht von einem gewissen Spiel am Samstag in der Bundesliga anfangen, wo es in der Nachspielzeit noch einen Handelfmeter gibt, der regeltechnisch natürlich richtig ist, aber es kotzt mich nur noch an. Also wirklich, es kotzt mich nur noch an. Wie auch immer. Also Cagliari.
High five Ole Werner. Ja, genau.
Jeremina macht dann im, aber so 9 Minuten darauf, glaube ich, war das, nach einer Ecke, das 1-0, die erst halbwegs geklärt wird und dann wieder reinfällt und dann steht der wirklich, glaube ich, im Radius von 5 Metern blank, 6 Meter vom Tor und kann ihn einschieben. Dann gibt es aber eine spielentscheidende Sache kurz vor der Pause. Gianluca Gaetano sieht gelb für eine sehr, sehr harte Grätsche, die ja meiner Meinung nach schon ballorientiert war. Er kommt halt nur sehr zu spät, Sohle ist offen, trifft den Gegner überhalb des Knöchels. Hm. Allerdings ist der Knöchel auch, also das steht das Bein nicht auf dem Boden. Das ist sowas, wo ich gesagt hätte, wenn er sofort rot gibt, dann steht die. Es ist so 51, 49, dass er, finde ich, dann auch das sich draußen nochmal anschauen kann. Im Endeffekt kriegt er dann.
Aber es ist keine klare Fehlentscheidung, gelb zu geben.
Ja, ich meine, er geht schon rücksichtslos rein, aber der Ball ist schon in der Nähe. Und ja, ich weiß nicht. Also das ist ja auch wieder, ein anderer Schiri sagt, gut, wenn du das jetzt so gesehen hast, dann reicht gelb. Ja, mein Gott. Und dann gehört die zweite Halbzeit eben Lecce weitestgehend. Die brauchen bis zur 84. Nikola Kristovic gleicht dann aus. Ist ehrlicherweise unterirdisch und sehr schläfrig verteidigt von Cagliari. Vielleicht da auch dann müde, so lange in Unterzahl gehen müssen. Ausgleich. Und dann gibt es nach einer Ecke nochmal einen Pfostentreffer und 2 Minuten später einen weiteren Pfostentreffer. Einmal rechts und einmal links schlägt es ein ans Aluminium. Beides für Lecce. Und dann kann Cagliari mit dem Punkt vielleicht unterm Strich doch ganz gut leben.
Ich glaube auch. Also hört sich dann vielleicht wieder ganz anders an, wenn wir wissen, wie Udinese am Montagabend gegen Napoli gespielt hat. Wieder, wie immer der Vollständigkeit halber, wir nehmen am Montagmittag auf, aber vielleicht gibt es ein kleines Encore von Mario heute Abend noch. Genau, Udine spielt gegen Napoli zu Hause. Wenn sie das verlieren, hat Cagliari 4 Punkte bei 3 Spielen Vorsprung auf den Abstiegsplatz, auf den ersten. Auch genauso auf Sassuolo. Das ist schon eigentlich eine ganz gute Voraussetzung. Zumal sie ja auch nächstes Wochenende auswärts bei Milan spielen. Da ist ein Punktgewinn, glaube ich, aktuell auch drin.
hässlich. Da trittst
du. Und das direkte Duell bei Sassuolo haben sie auch noch.
Ja, also, okay.
Sorry.
Ja. Eine Punkteteilung gab es auch bei Empoli Frosinone 0-0. Das war es eher so nach dem Spiel, das ich erwartet hatte. Die ersten 20 Minuten noch relativ temporeich. Empoli erzielt einen Treffer, der dann auch einkassiert wird aufgrund einer knappen Abseitsstellung. In der Folge ist Frosinone etwas näher an einem Tor dran. Das Ganze aber nur bis zur Halbzeit. Und im zweiten Durchgang wird dann der sogenannte Keks gebacken. Also aber vom Allerfeinsten.
Ballgeschiebe am Mittelkreis?
Schon viel. Also Torraumszenen gab es nicht mehr viele. Man kann natürlich auch sagen, das ist so alles von der eigenen Angst getrieben worden ein wenig. Aber ja. Und Frosinone, das habe ich vergessen nachzuschauen, sind 5 oder sogar schon 6 Spiele ungeschlagen.
Ich bin gerade drauf und es ist das 6. Spiel ohne Niederlage. Ja. 5 Unentschieden davon.
Ja.
Und 3x 0-0.
Naja, wie gesagt, für ganz hinten raus nach dem Udinese Spiel, ich werde dann noch mal kurz Ergebnisdienst einsprechen, dann mache ich auch nochmal für euch die Tabelle rund. Dann sparen wir uns das an dieser Stelle erstmal.
Perfekt.
Jetzt gibt es einen ganz wichtigen Sieg in Richtung Klassenerhalt und der kommt von Hellas. Ein 2-1 Heimsieg gegen die Fiorentina und da lehnen wir uns beide erstmal zurück und lassen unseren Fratello Markus das Ganze abfrühstücken. Der war nämlich in Verona und ich kann mal so viel sagen, auch da ging es freundschaftlich zu.
Das italienische Schalke und der FCN ist Hellas und die Fiorentina. Und damit hallo und ciao ragazzi, liebe Serie Amore Community. Hier ist wieder euer alter Kumpel Markus, der sich an diesem Wochenende während dem Familienurlaub dankenswerterweise abseilen durfte für einen Tag und sich eben dieses Spiel Hellas gegen die Fiorentina angeschaut hat. Hellas im Abstiegskampf, braucht jeden Punkt. Fiorentina spekuliert noch ein bisschen nach oben. War viel drin, ging aber erstmal damit los, dass an dem Tag vor allem Volksfeststimmung im wunderschönen Verona war, denn die Fanlager sind seit vielen Jahren befreundet und entsprechend bunt gemischt sah es am Stadion aus. Schon morgens um 10, glaube ich, bin ich mit dem Bus vorbeigefahren, waren schon die ersten Fiorentina-Fans am Stadion. In der Stadt sind dann an der Arena mittendrin, die ist ja mitten im Zentrum, waren schon einige Fiorentina-Fans im Fanshop, haben einige sich mit Schals und Trikots und allem möglichen eingedeckt, was man auch nicht alle Tage sieht, dass die Auswärtsfans gefühlt den halben Shop von den Besuchern her besetzen. War auf jeden Fall ganz cool. Bin dann da, nachdem ich da so ein bisschen auf Shoppingtour war, die Stadt, das Zentrum beziehungsweise kenne ich schon so ein bisschen, bin dann nach einem kurzen Shopping-Einsatz da dann auch ans Stadion gefahren, wo schon alles voll war hinter der Curva Sud, auch bunt gemischt. Da war so eine Art Fanfest, Familienfeststimmung, bestes Wetter, 24, 25 Grad, strahlender Sonnenschein, Barbecue, Bier, Grillen, die Fanshops waren voll. Wie gesagt, die Fans haben sich kreuz und quer Merchandise gekauft, getauscht teilweise. Es wurde sich viel auf die Schulter geklopft, viel High Five gegeben. Also das war wirklich absolut entspannt. Hat ein bisschen was von so einem Sommervorbereitungsspiel eher als von einem Serie A-Spiel. Aber wie gesagt, war eine schöne Sache, war eine super Stimmung, super Atmosphäre. Im Stadion ging es dann entsprechend weiter. Zum Anpfiff beide Mannschaften, also beide Fanlager, Choreos oder sowas gab es nicht, nur die üblichen Tifo-Sachen, ein bisschen Rauch, Schwenkfahren, Doppelhalter, das Übliche halt. Gab es kurz nach Anpfiff dann die Heimfans mit ein paar Firenze-Sprechchören. Auf der anderen Seite aus dem Auswärtsblock, der auf dem Oberrang direkt unterm Dach ist, ein bisschen, ja, kennt man in Italien, so ein bisschen abgeschottet am Arsch der Welt. Die haben dann so ein bisschen Hellas-Songs angestimmt kurz, hatten auch das ganze Spiel über einen Forza Verona-Banner vorne am Block hängen. War eine ganz coole Aktion auf jeden Fall. Auch auf der Tribüne im neutralen Bereich so ein bisschen hast du immer mal wieder einen Fiorentina-Schal oder ein Trikot gesehen. Also das ist wirklich eine gelebte Fanfreundschaft, die da entstanden ist. Auf dem Spielfeld war es dann so, dass du nicht gemerkt hast, dass das Abstiegskampf gegen Europa-Aspirant ist. Denn ja, es war ein offenes Spiel, es war ein gutes Spiel in der ersten Halbzeit meiner Meinung nach. Chancen auf beiden Seiten. Hellas geht dann in Führung durch ein Tor, also durch ein Elfmetertor von Lazovic. Für mich, also ich habe noch nicht die Wiederholung gesehen, aber für mich sah das aus dem Stadion raus glasklar aus. VAR hat auch nochmal drauf geschaut, hat dann auch alles freigegeben. Tor war drin, Stadion erstmal komplett eskaliert. Hellas hat es dann eigentlich ganz gut im Griff gehabt. Es gab immer mal Chancen hin und her. Ausgerechnet möchte man sagen, Barak hatte eine super Chance, hat aber knapp vorbeigezielt. Es gab einen Pfostenschutz von der Fiorentina und als es schon fast in der Halbzeit war, haben die Gäste dann doch noch das 1-1 gemacht und obwohl es eigentlich ein offenes Spiel war die ganze Halbzeit über, kam das doch so ein bisschen überraschend, war auch so ein bisschen ein Partycrasher, hat das Spiel ist dann so dahin getuckert in die Halbzeitpause und nach der Pause war erstmal so ein bisschen der Stecker gezogen in der Partie. Es ging ein bisschen, beide wollten so ein bisschen, also vor allem Hellas wollte. Fiorentina ist dann nicht mehr allzu viel eingefallen, aber es hat dann gedauert fast bis zur Stundenmarke, bis Noslin dann das 2-1 für die Hausherrin gemacht hat. Das könnt ihr euch gerne in der Wiederholung nochmal angucken. Dem fällt der Ball im Strafraum vor die Füße und gefühlt knallt er den mit 200 km/h ins Netz. Da hätte ich gerne mal dieses, ich glaube Sky war das, die dieses Tool mal hatten, wo die Schussgeschwindigkeit gemessen würde. Das würde mich bei dem Tor wirklich mal interessieren, weil gefühlt hat er das Netz durchgeschossen und die Arena ist dann halt komplett eskaliert. War auch insgesamt verdient, weil Hellas einfach, vor allem auch in der zweiten Halbzeit, dann wieder Bock hatte, sagen wir es mit den Sportfreunden Stiller, mit dem Herz und der Hand und der Leidenschaft im Bein, haben die dann ihr Ding durchgezogen, haben Fiorentina, die eigentlich, wie gesagt, nominell deutlich besser sind, wenig angeboten, ist auch nicht mehr wirklich so gefährlich vorm Tor geworden. Nachspielzeit war sehr lang und so weiter, aber es, im Endeffekt ist das ein völlig verdienter Sieg, der natürlich im Abstiegskampf extrem wertvoll sein wird, nachdem auch unter anderem Sassuolo gewonnen hat. Danke Inter übrigens, ne? Dass wir die immer noch nicht loswerden jetzt. Mal gucken, ob das noch was wird. Ja, Stadion, wie gesagt, am Kochen und das Übliche. Die Nachspielzeit hat 6 Minuten, wurde dann aber nochmal draufgepackt. Die Leute konnten es kaum erwarten und mit dem Abpfiff dann die totale Erleichterung. Stadion nochmal richtig Gas gegeben. Für unseren Freund Antonin Barak gab es nicht allzu viel zu holen an dem Tag. Der war schon aktiv, ist ein paar Mal aufgefallen, sah aber von Weitem aus eher, als ob er sich für einen Davis Cup vorbereitet. Die Schützen ganz weit unten sah aus wie, keine Ahnung, weiße Tennissocken. Natürlich die Haare schön und ist dann so ein bisschen grazil mit sehr kurzen Hosen da lang gesteppt. Sah ein bisschen nach Center Court aus zwischendurch, aber war jetzt nicht die schlechteste Heimkehr, sagen wir es mal so. Aber wie gesagt, einen Torschuss hat er gehabt. Ich glaube vielleicht sogar zwei, aber der eine ist auf jeden Fall knapp vorbeigegangen. Und ich glaube, Montipo hat noch die Finger ein bisschen dran gehabt. Und ansonsten Abpfiff, Partystimmung, und da haben die Fans genau das gemacht, womit sie den Tag auch angefangen haben, nämlich die Bars rund ums Bente Gotti wieder zu belagern, Feststimmung, Bierchen hier, Bierchen da. Ich bin dann aber zurückgefahren, übrigens vom Gardasee aus, kann ich euch sagen, kommt man mit öffentlichen Verkehrsmitteln wunderbar nach Verona. Ich bin mit dem Bus gefahren, kostet 4 Euro eine Richtung, kannst du gemütlich hier von Lazise oder Garda oder Peschiera, kannst du das bequem in vielleicht eine Stunde maximal machen, kannst entweder wahlweise in die Stadt fahren, direkt an die Arena und noch ein bisschen Sightseeing machen, oder kannst direkt am Stadion aussteigen. Rückzug ist genau dasselbe, die meisten Fans fahren in die Stadt rein, also rauszug war überhaupt kein Problem, mit dem Bus wieder wegzukommen. 4 Euro jede Richtung, wie gesagt, kann man auf jeden Fall machen. Meine Aufnahme hier habe ich leider 2 Minuten zu spät gestartet, weil eben gerade ist an der Hauptstraße, als ich zurück zu unserer Anlage gelaufen bin, ist neben mir ein kleiner Fiat stehen geblieben. Ein Tifoso ist ausgestiegen, hat scheinbar mein Trikot neben an der Straße laufen sehen, ist ausgestiegen, hat mir erstmal eine High Five gegeben und Forza Giallo Blu mir hinterhergerufen, ist dann wieder eingestiegen und winkend weitergefahren. Das ist mir auch noch nicht passiert. Die Leute hier lieben ihren Verein und das kann ich auch verstehen, weil die Stimmung war richtig, richtig geil. Ich schicke unserem alten Social Media Beauftragten Marius nachher noch ein paar oder morgen noch ein paar Videos und Bilder. Könnt ihr euch ein bisschen noch in Stimmung bringen. Wie gesagt, Hellas-Fans haben richtig Gas gegeben, haben richtig Bock gehabt, die Mannschaft genauso. Wenn die drin bleiben, absolut verdient. Und wer die Möglichkeit hat, hier mal herzukommen, guckt euch das an. Vielleicht ist es das Bier und das gute Wetter, was mich hier sehr gnädig stimmt, aber es hat richtig Bock gemacht. In diesem Sinne, viel Spaß, hört noch schön und Grüße an meine 2 Freunde aus München und Hamburg. Ciao.
Markus, wir küssen deine Augen. Ganz liebe Grüße natürlich auch an dieser Stelle an unseren Mentalita Calcio Steffen. Das sieht jetzt sehr gut aus für Hellas. Allerdings,
ich glaube auch.
Kleine Anmerkung, ja. Gab es von Markus noch im Nachhinein?
Genau, der Schuss, von über den er bei von Barak sprach, das war natürlich ein Kopfball und den hat Montipo rausgeholt. Der Schuss, das war jemand anders.
Sehr gut. Präzise. Ja. Ich muss an der Stelle auch nochmal sagen, die Erzählung von Baraks Tapes und den tiefhängenden Schienbeinschonern, das war ja nicht, also diese Schienbeinschoner in Anführungszeichen, hat er, glaube ich, schon immer so getragen.
Ich glaube, da haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen.
Ja. Okay. Dann würde ich sagen, du hast dich gerade schon darum beworben, den Milan-Part einzuleiten.
Ja, also irgendwo ist bei Milan die Luft raus, dann aber auch spielen sie 3-3 gegen Genoa, also ist die Luft auch irgendwie voll drin. Also irgendwie ein Spiel, das mich sehr ratlos zurücklässt. Wie gesagt, 3-3 zu Hause gegen Genoa. Wichtig dabei zu erwähnen, dass die Fans die Milan-Tifosi nicht supported haben, um ihrer Gram gegenüber der verfehlten Saisonziele Ausdruck zu verleihen. Da gab es in der Vorwoche ja auch schon ein langes Statement darüber, wie unambitioniert Milan unter Jerry Cardinale wäre und so weiter und so fort. Ich habe da mal die Community-Stimmen zugesammelt. Marc, unser Rossonero, Außenreporter, meinte, er hat das Spiel mit so viel Emotionen erlebt wie die Zuschauer in San Siro selbst und die Spieler auf dem Platz. Und genauso viel Lust dazu habe ich, was zu schreiben. Ja, Milan ging in der 5. Minute durch einen klaren Foul-Elfmeter, den Retegi verwandelt, in Rückstand.
Das ist auch absurd schlecht von Tomori. Also so, als hätte er gar keinen Bock. Also dann kann er ihn direkt, dann schrubbt ihn einfach weg.
Ja. Genau. Da sage ich, Milan, Luft ist raus. Mhm. Exemplarisch an dieser Situation. Dann köpft Florenzi kurz vor dem Halbzeitpfiff zum 1-1 rein. Und wenn man dann sieht, wie der jubelt, denkt man, er hat gerade die Meisterschaft gewonnen oder so. Mhm. Also da ist dann wieder total Feuer drin und auch generell bei der Aufholjagd, die dann noch folgte, dann kurz Nach Wiederanpfiff hat Caleb Ekuban für Genoa wieder zur Führung eingeköpft. Aber danach hat Milan eigentlich ziemlich viel Druck gemacht. Gabia und Giroud innerhalb von 3 Minuten, 72., 75., das Spiel gedreht. Und auch da, also finde ich, da dachte man so, die Mannschaft ist eigentlich jetzt gerade wieder on fire. Also was habt ihr denn irgendwie also zumindest 50 der 70 Minuten vorher gemacht? So, also was war schwer zu erklären.
Ja, vor allem auch der Torjubel Girouds war ja auch höchst emotional. Ja. Der tritt ja dann noch fast die LED-Bande kaputt. Vielleicht war es auch so ein bisschen so Frust über das, was von den Tifosi kam, beziehungsweise nicht kam. Er selber hat seine Serie A-Bestmarke geknackt mit 14 Toren. Aber ja, du siehst es und denkst dir so, da ist doch Leben drin. Was ist eigentlich das Problem?
Genau, und dass sie es dann halt nicht gewinnen, ist im Endeffekt auch ziemlich unglücklich. Also das, wie das Eigentor von Malik Chao fällt, also ihm kann man da, glaube ich, keine Schuld zusprechen. Kommt ein Ball von außen rein und sowohl ein Genoa-Stürmer, ich habe jetzt gerade nicht auf der Uhr welcher.
Retegui.
Und als auch Tomori und er sind am Fünfer und Tomori trifft den Ball, schießt ihn gegen das Schienbein von Chao und dann geht er halt rein so.
Wobei Genoa in der Phase auch gut Druck gemacht hatte, wieder so, dass der Punkt war nicht unverdient.
Nee, das will ich auch nicht sagen, auf jeden Fall. Aber trotzdem ist es so, wie es fällt, ist es natürlich unglücklich.
Und was haben wir von Rafa Leão gesehen eigentlich?
Ja, nicht so viel. Ist dann auch ausgepfiffen worden, als er ausgewechselt wurde. Und das, da kann ich dann auch den Post, den Edu by A abgesetzt hat beim Kurznachrichtendienst Twitter, verstehen. Es ist erschreckend, aber der überwiegende Teil der Fanbase von Milan hat jede Demut verloren. So gesehen hätten die meisten 2018 die Insolvenz verdient gehabt, ohne Worte.
Ja, also
ich finde auch, dass Leão eine absolut, also gerade die zweite Saisonhälfte absolut unter seinen Möglichkeiten spielt. Aber come on, so.
Ja, bin ich voll dabei. Also auch, ich glaube, ab 10 Minuten vor Abpfiff Ultras rausgegangen, sonst auch alle Tribünen haben sich geleert. Die noch da waren, haben nach Abpfiff gepfiffen. Ist nicht meine Art und Weise, mit solchen Sachen umzugehen. Muss jeder selbst wissen, ne? Aber
drüber. Zu Leão gab es dann auch noch einen Take von dem sehr geschätzten Tom. Auch bei Twitter, das Problem von Leão ist, dass Pioli ihm nichts mehr an die Hand geben kann, um sich weiterzuentwickeln. Er hat ihm geholfen, auf das aktuelle Level zu kommen, aber er ist nicht mehr in der Lage, ihm zu zeigen, was mit seinen Fähigkeiten jetzt noch alles möglich ist. Und ohne mir jetzt super qualitative Gedanken dazu gemacht zu haben, fühlt sich das erstmal zutreffend an. Und deswegen müssen wir mal schauen, wer denn Leão, sollte er denn bleiben, hat er eine Ausstiegsklausel. Über 175 Millionen Euro kann man eigentlich nicht vorstellen, dass die jemand sieht, aber mal schauen. Wer ihm denn dann was beibringen kann ab Sommer? Denn der letzte Woche habe ich über Julen Lopetegui gesprochen. Der wird's nicht. Da sind die Gespräche zum Erliegen gekommen. Ist unklar, wer das jetzt nun, ob Milan das beendet hat, ob er das von sich aus beendet hat. Aber es ist zurückzuführen auf den Protest der Fans, die auf diese unambitionierte, in deren Meinung Trainerlösung keine Lust hatten. Und ich glaube, so richtig konkret ist es seitdem noch nicht wieder geworden. Mal sehen, ob es jetzt so Bayern-esk wird, so ein bisschen. Gerüchteküche dreht sich natürlich weiter. Paulo Fonseca wird ziemlich häufig genannt. Der Ex-Roma-Trainer Capello hat den auch empfohlen. Ich weiß nicht, ob das ein positives Urteil in der heutigen Zeit ist, aber der ist bei Lille aktuell. Kann nicht einschätzen, wie er da gearbeitet hat. Auf jeden Fall in einem unruhigen Umfeld bei der Roma hat er gezeigt, kann er schon arbeiten.
Ja.
Wobei es auch da nie über das Potenzial hinausgegangen ist, würde ich sagen. De Zerbi natürlich immer gehandelt, hat jetzt am Wochenende gesagt, er will bei Brighton bleiben. Die sind aber, glaube ich, auch gerade in der Krise. Also weiß ich nicht, ob die dann vielleicht auch gar nicht so unzufrieden damit wären, wenn sie noch eine Ablöse für ihn bekommen und dann einen Neuanfang starten. Conte, Motta, Tendenz geht da eher nach Neapel oder Turin. So viel schlauer sind wir da noch nicht.
Ne, klingt ganz so. Also, wird uns noch eine Weile beschäftigen, würde ich mal sagen.
Ja.
Aber weil du gerade schon bei der Roma warst, die hat ja auch gespielt, nicht nur unter der Woche, sondern auch am Wochenende, und zwar zu Hause gegen Juve. Das Spiel endet 1:1. Auch da hätte ich das Ergebnis so getippt oder habe es vielleicht sogar getippt. Allerdings war der Spielverlauf und das, was wir gesehen haben, doch um einiges munterer, als ich das hätte voraussagen wollen können müssen. Die Treffer fallen alle relativ früh. Romelu Lukaku in der 15. Minute, ist eine schöne Vorarbeit von Baldanzi und Dybala. Allerdings kannst du es auch einen Ticken besser verteidigen, würde ich sagen. Ah, davor übrigens Vlahovic und Christensen schon mit den ersten Chancen. Und dann flankt in der 31. Chiesa für Bremer, der einschädelt zum 1:1. Da hatten sie schon einige große Kopfballwaffen im Strafraum, die alte Dame. Und da hat man dann doch deutlich gemerkt, dass bei der Roma vor allem Smalling und Mancini geschont wurden und nicht starten durften oder nicht starten sollten. Da war dann doch die Lufthoheit für die Gäste aus Turin gegeben. Nach dem Seitenwechsel ging es tatsächlich genauso feurig weiter. Ganz früher Aluminiumtreffer von Chiesa, der es da echt perfekt macht. Carsten Fuß hat, glaube ich, in den Highlights gesagt, er ist so schon in EM-Form.
Ja, ja, ja. Also, wenn also der, so, fand ihn auch so mit seiner Spritzigkeit in dem Spiel, das hatte schon wieder was von 2021.
Ja, der kommt halt, der braucht halt schon nicht nur seinen Fußballverstand und das Füßchen, der braucht schon auch einfach das Körperliche. Ja. Wenn das mitspielt, dann startet der gerne mal durch. Timothy Weah durfte weiterspielen nach dem Einsteigen, wo ich gesagt hätte, da bin ich jetzt dann doch eher bei Gelb-Rot. Klar ist er selber am Ball, der springt ein bisschen weit vom Fuß und der will dann in Richtung Ball gehen, aber das kann ihn ja nicht vor der Strafe schützen.
Nö, finde ich auch.
Also, ehrlicherweise ist dann trotzdem, aber hat das dem Spiel aus neutraler Sicht gut getan. Es war nach wie vor ein offener Schlagabtausch, beide wollten auf den Sieg gehen. Juve hatte sehr gute Chancen, vor allem nach Standards. Und in der Nachspielzeit dann hat Tammy Abraham, wie gegen Leverkusen, ein Tor, das hier sogar zum Sieg gereicht hätte, auf dem Fuß und scheitert an Szczęsny.
Ist noch nicht wieder bei 100%, ne? Nach der langen Verletzung merkt man schon deutlich dann.
Ja, safe. Und ja, so richtig weiter bringt den Punkt niemand. Juve kann wahrscheinlich ein bisschen besser damit leben. Wir müssen ja im Kampf um die Champions League schon immer noch mit einberechnen, aber das mache ich nachher in der Tabelle nochmal ausführlich, dass ja Atalanta zum Stand jetzt, wo wir reden, 2 Spiele weniger hat. Das ist aber vor allem für die Roma das deutlich größere Problem.
Ja, das stimmt. Tatsächlich, ich habe gerade nachgeguckt, wir haben beide 1:1 getippt und so haben das auch sehr, sehr viele andere Leute in der Kicktipp-Community gemacht.
Tja, siehst du mal. Da haben wir schon lange nicht mehr reingeguckt, muss ich sagen. Mhm. Willst du, ach komm, wenn du gerade dabei bist, gib doch uns mal einen Zwischenstand hier zum Abschluss des Serie A-Segments.
Alles klar. Führender mit 533 Punkten nach 34 Spieltagen und 3/4 eines weiteren ist zumindest in Serie Amore 1, wir haben ja 2, Erin Mund vor Magic Eye mit 527 und Speranza dei Lupi mit 526. Das aber noch, also bis Platz 13 mit 500, gut, das ist dann vielleicht schon zu weit weg, aber ich glaube, auf den Gesamtsieg da, so die Top 5 haben auf jeden Fall noch Chancen. Mhm. Ich befinde mich auf dem 55. Platz.
Cool, ist aber stark.
Ja, mit 469 Punkten und du bist 81. mit, na, wo ist es? Da, 452, also 17 Punkte Rückstand, Vorsprung habe ich auf dich.
Mal gucken, was da noch geht.
Ja, und jetzt gehe ich nochmal in die andere rein. da führt Alexei 22 mit 522 Punkten vor Mod Kicker mit 513 und Lollo, Grüße an Manolo mit 511, ganz stark. Da bin ich sogar 19. Aber sind auch wesentlich weniger angemeldet. Beim einen sind es die voll mit 300, bei der zweiten haben wir 83 insgesamt. Da bin ich 19. mit 458 Punkten, also ein paar weniger. Und da bist du nur zwei Zähler hinter mir, als 21.
Ja, da habe ich zu spät eingestellt, das aneinander. Ja, das ist die bessere Liga. Mein Gott. Vielleicht können wir da den Durchschnitt der Summe wählen. Aus beiden Ligen. Ja, okay. Komm, es sei dir gegönnt. Und das ist ja, das geht ja für dich jetzt runter wie Öl, denn wir kommen zur Serie B. Und da kann man zwei Spieltage, die da gespielt wurden, unter der Woche kurz abfrühstücken, denn ich am 1. Mai wurde auch gezockt. Und da ist Parma schon aufgestiegen. Und jetzt am Wochenende hat man mit einem im Heimspiel mit einem 1:1 gegen Cremonese sogar den Serie B-Meistertitel klar gemacht. Ja.
Und da gehen Dank raus an die eigentlich Rivalen aus Modena, die 0:0 gegen Como gespielt haben. Und am Spieltag davor hat Venezia 3:2 gegen oder 2:3 gegen Catanzaro verloren. Und deswegen ist das jetzt schon möglich.
Stark. Und beim Auswärtsspiel, als sozusagen der Aufstieg fix eingetütet wurde, da war der liebe Stefan vor Ort. Und der schildert uns jetzt mal seine Eindrücke.
Ja, ciao Marius, ciao Mario und ciao in die Serie Amore Community. Hier spricht wieder Stefan. Ja, wir sind immer noch in Italien. Am Sonntag haben wir noch ein ganz nettes Serie D-Spiel gesehen, auch in Apulien, in der Serie I, Girone I. Und heute waren wir in Bari, Serie B, falls ihr das mit in den Postcard aufnehmen möchtet, im Stadio San Nicola. Ja, wir sind ja auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und das funktioniert doch eigentlich alles ganz gut. Ja, sind heute Mittag in Bari angekommen, haben noch ein Espresso getrunken und sind dann Richtung Stadion, fahren Busse zum Stadion irgendwie für 50 Cent oder 1 Euro, also auch super fair. Wenn man vorm Stadion ankommt, ist echt das San Nicola ein Riesenkoloss, also das ist unfassbar, wie groß das ist. Wir hatten Karten auf der Gegengerade. Ja, und das Spiel war ja auch relativ wichtig. Es war ja so, dass Bari nach wie vor noch im Abstieg spielt und ja, Parma hat auch heute mit dem 1:1 den Aufstieg, den Wiederaufstieg in die Serie A quasi fix gemacht. Auch nochmal hier Grüße an Marius, der freut sich bestimmt. Genau, zum Stadion, also wie gesagt, es ist ein wunderschönes, großes Stadion. Natürlich schlecht besucht, also schätze 20.000 Zuschauer ungefähr, vielleicht 200, 300 aus Parma. Ja, das ist wie wenn die Hertha gegen Paderborn irgendwie auf dem Dienstagmittag spielt. So, also das ist schon ein bisschen schade, wie leer das war. Stimmung war trotzdem gut, also von beiden Seiten. Die Parma-Fans haben ganz gut Alarm gemacht und die Tifosi von Bari waren eigentlich auch sehr laut, haben auch irgendwie gefühlt so alle zwei Minuten Böller reingeworfen. Warum auch immer, selbst wenn die eigene Mannschaft in Angriff war. Also das habe ich auch nicht so wirklich verstanden. Ja, zum Spiel, die erste Halbzeit. Was soll man sagen, Parma hat gedrückt. Aber es war eigentlich relativ ereignislos. Ja, und dann zur zweiten Halbzeit ging es dann irgendwann los, hat Parma nach einem Fehler im Aufbauspiel von Bari das 1:0 gemacht, das Bonny. Und eine Viertelstunde später wirklich ein sehr, sehr sehenswertes Tor von Di Cesare zum 1:1. Dabei ist es dann auch geblieben. Ja, wir sind jetzt wieder auf dem Weg Richtung unserem, ja, Richtung Monopoly, so unsere Base quasi. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall allen Parma-Fans hier aus dem Podcast heute noch viel Spaß beim Feiern und wir hören uns demnächst wieder. Ne? Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Ja, grazie mille. Wir hören Stefan gleich nochmal, aber der Vollständigkeit halber, Marius hat es gerade schon angeschnitten, spitzt sich dahinter jetzt tatsächlich doch nochmal ein Zweikampf um Rang 2 zu, denn das 0:0 bei Modena hattest du angesprochen. Und jetzt am Wochenende hat nämlich jetzt komme ich ganz durcheinander. Venezia hatte gegen Catanzaro, so, jetzt nochmal. Also, Freunde, dahinter spitzt sich alles zu. Ich muss das, du hast mich komplett aus dem Konzept gebracht, weil ich hatte das da schon aufgeschrieben.
Entschuldige, bitte.
So, also, Venezia hatte unter der Woche ganz spät 90+7 in Catanzaro verloren und Como drehte da noch das Heimspiel gegen Cittadella. Das gehört nämlich noch dazu. Mit einem Siegtor in der 5 Minute der Nachspielzeit. Jetzt am Sonntag, Como nur 0-0 bei Modena. Und Venezia, dank eines Treffers von Poyampolo in der Nachspielzeit, noch gegen Ferrapisalo. Das Spiel sogar gedreht. Das bedeutet, Como zwei Zähler vor Venedig, aber Venezia würde den direkten Vergleich gewinnen. Also würde ein Unentschieden Como nicht zwingend reichen für den direkten Aufstieg. Venezia spielt bei Spezia und Como empfängt Cosenza. Dahinter die Playoffs, ihr wisst's. Plätze 4-8 sind schon vergeben, nur die Reihenfolge steht halt noch nicht ganz fest. Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria und Brescia sind auf jeden Fall die, die auch noch mit in der Aufstiegsrunde mit dabei sein werden. Und apropos Palermo, da war Stefan jetzt nochmal und sendet seinen zweiten Bericht. Da müssen wir sagen, der hat abgeliefert diese Woche. Bitteschön.
Ja, ciao Marius, ciao Mario und ciao in die Community. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Hier spricht wieder Stefan, diesmal aus Palermo. Aber so ziemlich den südlichsten Zipfel erreicht in Sizilien, oder zumindest was Serie A und B angeht. Ja, wir waren heute auf dem Serie B-Spiel, Palermo gegen Ascoli. Zurzeit jetzt nach dem Spieltag spielt der 6. mit Palermo gegen den 18. Aus Ascoli. Kurz mal ein bisschen was zu Palermo. Also es lohnt sich auf jeden Fall, hier mal auf den Markt zu gehen. Hier ist irgendwie Markt jeden Tag von Montag, außer sonntags, also montags bis samstags, kann man super gut essen. Es ist auch super interessant. Also da können wirklich die Marktschreier in Hamburg dagegen einpacken, dagegen, was hier abgeht. Also das ist wirklich spannend. Man muss ein bisschen gucken. Man wird halt relativ oft versucht, so ein bisschen zu ver-, also man wird oft, man zahlt oftmals zu viel. Also da muss man schon ein bisschen gucken, dass man mit den Leuten ein bisschen redet. Sonst kann das alles ziemlich schnell ganz schön teuer werden. Genau, Palermo auch, wirklich schöne Stadt. Wir haben uns hier auch relativ viel angeschaut. Ja, und dann ging es heute von Cefalu, das ist gerade unser Übernachtungsort quasi, wo wir unsere Zelte aufgeschlagen haben. Wirklich auch sehr zu empfehlen, liegt zwischen Palermo und Catania, ein bisschen näher aber an Palermo dran. Und kann man sich auch angucken, wenn man dort ist. Naja, von dort aus ging es dann heute Morgen mal wieder mit der Bahn Richtung Palermo. Muss ich jetzt hier auch nochmal sagen, wir sind jetzt schon seit einer Woche in Italien und die ganzen Bahn- und Busfahrten hier wirklich klappen super. Also es ist überhaupt kaum mal Verspätung, es kommt alles, funktioniert alles. Und daher Props an die italienische Bahn. Ja, dann ging es heute zum Stadio Renzo Barbera. Wir sind mit dem Bus gefahren vom Bahnhof, dauert so ungefähr um die 20 Minuten. Und Tickets haben wir vorher schon geholt. Die haben wir in einem Tabacchi hier in Cefalu geholt. War auch überhaupt kein Problem. Hatten Karten auf der Gegengerade. Kosten waren um die 25 Euro. Ein bisschen mehr, 25, ein paar zerquetschte. Und genau, dann ging es dann rein ins Stadion. Vorm Stadion das Übliche, wie überall, wie überall in Italien, viele kleine Wegen mit und Stände mit halt verschiedenen Sachen zu essen. Bier, Wasser, Kaffee Spot und auch natürlich gefälschte Fanartikel und alles kann man auch überall vom Stadion erwerben. Ja, wir sind dann zur Gegengerade gelaufen, mussten einmal natürlich ums Stadion rum. Das war dann heute ziemlich heftig, weil die Sonne hat wirklich geknallt. Wir saßen ganz oben und da ist ja auch nur die Haupttribüne überdacht. Also das wird spannend heute Abend. Wir merken auf jeden Fall jetzt schon, wie die Haut spannt. Aber naja, was will man machen? Muss man halt durch. Ja, dann noch zum Spiel. Also im Endeffekt ging 2-2 aus. Die Kurve Nord aus Palermo war komplett nicht im Block. Also der komplette Oberrang, quasi die drei Blöcke in der Mitte, waren komplett leer. Bis auf 5-6 Leute, die so ein Spruchband quasi nach unten gehalten haben, dass es nicht durch den Wind hoch gepustet werden kann. Und die sind auch erst so gegen, schätze mal so zwischen 15. und 20. Minute sind die auch erst zum Support quasi gekommen. Warum genau, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht weiß der eine oder andere von euch darüber mehr. Ja, es ging dann gleich gut los. Pronuri, von dem ich mir auch ein gefälschtes Trikot gleich gekauft habe auf dem Markt, haben wir gleich in der ersten Minute das 1-0 gemacht. Erste Halbzeit war wirklich sehenswert, das muss man ganz klar sagen. Also da gab es viele Chancen, es wurde viel gelaufen. Also es war wirklich ein gutes Spiel. Das ist ziemlich das Beste, was ich bis jetzt in dem Urlaub gesehen habe. Jedenfalls macht Ascoli noch das 1-1, aber vor der Halbzeit von Palermo noch das 2-1. Ja, Halbzeit, Spiel ging weiter, Anfang plätschert es so ein bisschen vor sich hin. Zum Schluss ging es dann echt aber nochmal rauf und runter. Wurde auch ein paar Mal unterbrochen wegen Böllern, die aus dem Palermo-Block immer geflogen sind. Und dann hat 90+3 Caligara das 2-2 geschossen. War ein sehr, sehr sehenswertes Tor. Also falls ihr euch das vielleicht mal auf YouTube oder so irgendwo angucken könnt, dann schaut euch das an. Also das Spiel in der Zusammenfassung, glaube ich, ist ganz interessant. Ja, zur Tabelle bleibt da zu sagen. Also für Palermo ändert sich eigentlich nichts. Die werden definitiv in der Aufstiegsrunde mitspielen. Was für Ascoli könnte der Punkt wirklich noch wichtig sein, in dem Rennen um den direkten Abstiegsplatz, beziehungsweise eben um die Abstiegsrunde, dass sie eben noch an Bari gegebenenfalls vorbeiziehen und in die Abstiegsrunde eben reinkommen und nicht direkt absteigen. Was auch noch ganz interessant war, Ascoli war vorm Spieltag auf Tabellenplatz 17 und hatte trotzdem mit Como Calcio zusammen die drittbeste Abwehr, also die drittwenigsten Gegentore. Das ist ja auch nicht so üblich für einen, der auf dem 17. Tabellenplatz steht zum Ende der Saison, aber wie auch immer haben sie anscheinend dann doch eine ganz gute Abwehr. Ja, was noch ein bisschen nervend war, wir wollten halt nach dem Spiel noch in den Fanshop, der ist an der Haupttribüne, uns einen Pin holen, irgendwie nur, aber standen wir eine halbe Stunde, haben uns nicht reingelassen und irgendwann sind die Tore auch geschlossen und es ging nicht. Aber naja, kriegt man schon noch irgendwo her, irgendwie. Genau. Jetzt ist erstmal wieder ein paar Tage Pause mit Fußball. Am Dienstag geht's rauf auf den Ätna. Und nur für die Community, falls da einer Bock drauf hat, wie es aussieht, gehen wir Freitag nach Frosione. Samstags haben wir vor, nach Neapel zu gehen. Und am Sonntag wollten wir noch zu Lazio, wenn wir für alles Karten kriegen und es so, also zumindest preiswert, bezahlbare Karten bekommen. Genau, falls da einer Bock hat, kann er sich gerne dazu melden. Ich gebe mal kurz meinen Instagram-Name durch. Das ist Stefano_Pescatore114. Ich hau auch die ganzen Beiträge jetzt zu den Spielen mit Bildern und so, hau ich da auch auf den Account. Es sind noch ein paar ältere Dinge dabei, auch mal, wie ich mit Marius in Parma war. Könnt ihr euch gerne anschauen. Also in dem Sinne, noch ein schönes Wochenende und macht's gut.
Ja, danke zum Zweiten. Und Marius hat es vorhin ja schon mal mit diesem Serie Amore-Tinder angesprochen. Hier hat es Stefan selbst nochmal aufgegriffen. Wir können an dieser Stelle auf jeden Fall schon sagen, dass es nicht Frosinone sein wird, richtig?
Genau, Frosinone hat ja nur ein kleines Stadion und das ist wohl nahezu ausverkauft gegen Inter schon. Und da er hätte Tickets bekommen können, aber irgendwie nicht für unter 180 Euro oder so. Aber für Napoli und für Lazio, da hat er sie sicher. Also da wenn da jemand vor Ort sein sollte, haut ihn auf jeden Fall an. Habe ich den Namen da noch mit hingeschrieben?
Ja, er hat ihn selber auch nochmal getroppt. Ja, ja. Und er ist da tatsächlich auch bei unserem Insta ja in einigen Posts verlinkt.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Lass uns einmal kurz in der Serie B noch ans Tabellenende springen. Weil er ja gerade auch Ascoli angesprochen hat, da geht es wirklich noch heiß her. Auf Rang 15 Spezia 41 Punkte, 16 Ternana 40 Punkte, 17. Ascoli 38 und 18. Bari auch 38, Fera Pisalo jetzt mit Lecco abgestiegen. Ternana hat sich jetzt nochmal richtig rausgezogen tatsächlich, war ein wichtiger Sieg gegen Catanzaro. Die spielen jetzt bei Fera Pisalo, Spezia wie vorhin angesprochen gegen Venedig. Ascoli empfängt Pisa, für die es nicht mehr wirklich was geht. Ähnliches gilt auch für Bari, die Brescia zu Gast haben, wobei Brescia noch eine bisschen bessere Ausgangslage sich erspielen könnte für die Aufstiegsplayoffs. Da ist die Platzierung ja auch nicht zu verachten. Bei denen wäre noch der 6. Platz möglich. Aktuell stehen sie auf Rang 8. Und im Übrigen, wenn der 16., das geht ja sogar noch, 5 oder mehr Punkte vor dem 17. steht, gibt es kein Relegationsspiel. Dann geht der 17. direkt runter.
Ah ja.
Speaking of wild things. Serie C. Heute, also morgen, wenn ihr das hört, Dienstag, gehen die Playoffs da los. Aber am Sonntag wurde auch schon gespielt. Ja, wie konnte ich nur vergessen, dass die natürlich auch noch eine Supercoppa der Serie A ausspielen?
Also ist ja auch völlig logisch.
Natürlich, weil ja die drei Aufsteiger, also Gewinner der jeweiligen Girone, treten da nochmals gegeneinander an, mit Punkten und Tabellen so. Ja, und da hat zum Auftakt Cesena bei Mantua mit 2:1 gewonnen durch einen Treffer. Wie sollte es auch anders sein, in der zweiten Minute der Nachspielzeit.
Stark.
Tja. Also da werden wir in den nächsten Wochen noch genug Gesprächsstoff haben, würde ich mal sagen, für die unterklassigen Ligen in jedem Fall. Jetzt bleibe ich hier virtuell noch ein bisschen sitzen. Also du darfst schon mal Tschüss sagen, würde ich sagen, ne?
Ja, ey. Hört gleich das Encore mit Mario über die Abendspiele und ich begebe mich, na, ein bisschen Arbeit muss ich noch, aber dann begebe ich mich in den Hamburger Frühling. Bleibt gesund, gute Zeit im Europacup und am kommenden Wochenende. Wir hören uns. Ciao.
So Leute, doch noch ein bisschen was passiert. Während sich Marius in den Hamburger Frühling begeben hat, wie er so schön gesagt hat, ich hoffe, das hat er hinbekommen, ist hier in München so die Welt zwischenzeitlich halb untergegangen, was zur Folge hatte, dass ein Bambini-Training unter meiner Leitung ins Wasser gefallen ist. Den Platz haben wir schnell verlassen bei Gewitter, aber das tut eigentlich auch gar nichts zur Sache. Das bedeutet, es hat sich aber trotzdem gelohnt, noch wach zu bleiben, denn zum einen habe ich einen kleinen Gastauftritt gehabt, und zwar über zwei Folgen verteilt sogar bei den Jungs vom Podcast Schnee von Morgen. Sollte die Tage dann die erste Folge erscheinen, hat nichts mit der Serie A zu tun, zumindest die erste Folge nicht. In der zweiten gibt es dann ein kleines Quiz, also das schon mal so ein bisschen als Anschmecker. Guckt da doch mal nach. Schnee von Morgen heißt das Ganze, ist auch bei Instagram und Spotify etc. pp. Zu finden. Und dann habe ich mich wieder hier an den Schreibtisch begeben und mal noch geguckt, was so in der Serie A los war. Und da hat ja Atalanta in Salerno gespielt. Und wie es Ladea zuletzt immer ganz gerne gemacht hat, doch noch relativ viel Arbeitsaufwand betreiben müssen für einen dann im Endeffekt 2:1 Pflichtsieg oder Arbeitssieg, wie man so schön, glaube ich, sagt. In der 18. Minute die Salernitaner bereits abgestiegen, in Führung gegangen durch Lum Jauna. Atalanta hat mega viel, also das, was ich dann nochmal schnell im Real Life angeguckt habe, auch liegen gelassen, nicht konsequent zu Ende gespielt, pipapo. Es dauert dann bis zur 57. Schöne Hereingabe, quer gelegt per Kopf von Mario Pajalic und Gianluca Scamacca, trifft und trifft und trifft und trifft, auch in diesem Spiel. Und nur 6 Minuten später in der 63. ein schöner Distanzschuss von tollen Kopp-Miners. Auch der macht einfach weiterhin Kopp-Miners-Sachen. Und ja, trotzdem lässt man es knapp bis hinten raus. Fragt nachher keiner mehr danach. Der 2:1 Auswärtssieg zwischen den zwei Partien gegen Olympique Marseille. Am Schluss stehen da 17:9. Torschüsse und fast 70% Ballbesitz für die Bergamaschi. Das Ganze war schon um 18 Uhr und dann wurde noch in Udine gezockt. Napoli war zu Gast bei Udinese Calcio. Ja, genau da hat man auch circa vor einem Jahr den Meistertitel eingefahren. Dank eines Treffers von Osimhen. Der hat auch in der Partie wieder getroffen, in der 51. mit einem schönen Kopf. Politano, klasse Flanke mit dem rechten Fuß, mal von der Grundlinie. Aber in der Partie, in der, ja, ansonsten finde ich auch schon wieder von Napoli viel zu wenig kam. Ja, es wird noch ein Tor von Osimhen, zweites zurückgenommen aufgrund von Abseits, aber dann, wie schon gegen die Roma, gibt man spät eine Führung her. Isaac Success trifft in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich, der in der Summe, wie ich finde, auch wenn Napoli viel mehr Ballbesitz hatte, verdient daherkommt, so auf den halben Blick, den ich mir da erlauben konnte. was ich bemerkenswert unterirdisch finde, auch unterirdisch, das Wort habe ich in dieser Folge schon ziemlich oft verwendet, glaube ich. Bei Napoli klafft ein Riesenloch zentral in ganz vielen Situationen. Also da ist überhaupt keine Balance gegeben, keine Abstimmung. Die Abstände zwischen den einzelnen Ketten und Spielern stimmt überhaupt nicht. Also so wirst du vieles machen, aber sicherlich nicht nächste Saison europäisch spielen. Da bin ich mir fast sicher. Und das bringt uns dann auch zur Tabelle. Da erzähle ich euch nichts Neues, wenn ich sage, dass Inter auf Platz 1 steht, aber jetzt ist weiterhin nur mit 89 Punkten nach der Auswärtsniederlage bei Sassuolo. Milan 71 Zähler, nach wie vor 5 Punkte vor Juve. Bologna auf Rang 4, 2 Punkte hinter der alten Dame. Atalanta schiebt sich hoch auf Rang 5, den Champions League Platz. 60 Zähler, punktgleich mit der Roma, aber die Atalanta, ich erwähne es hier nochmal, hat noch ein Spiel weniger, das gegen die Fiorentina, das wahrscheinlich nach dem letzten Spieltag erst dann neu gespielt werden wird. Hinter der Roma schon 4 Zähler Abstand auf Rang 7, Lazio 56 Zähler, dann weitere 4 Punkte dahinter, Napoli 51 und die Fiorentina auch mit einem Spiel weniger, selbstverständlich dann im Nacken nur einen Punkt Rückstand. Auf der 10 Torino 47 Punkte, dahinter Monza 45, Genoa 43, dann auf Rang 13 Lecce 37 Zähler schon gesammelt. Die werden nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Vom wichtigen Heimspielsieg der Veroneser haben wir gehört von Markus. Hellas jetzt 34 Punkte. Auf Rang 14, dahinter Cagliari mit 33. Auf Rang 16 und 17 Frosinone und Empoli mit 32 Punkten. 2 Zähler Vorsprung auf Udinese, also der späte Punktgewinner gegen Napoli, könnte noch Gold wert sein. Sassuolo nur ein Punkt dahinter auf Rang 19, 29 Zähler. Also da spitzt sich alles noch zu. Salernitana bleibt bei 15. Wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, was am nächsten Spieltag noch so geht, unter der Woche, klar, Europapokal, wisst ihr eh, freitags empfängt Frosinone Inter. Samstag, schönes Spielchen. Leider Napoli da schon irgendwie nicht mehr in Schlagdistanz. Die empfangen Bologna. Cagliari ist am Samstagabend zu Gast in San Siro bei Milan. Sonntag Lazio gegen Empoli. Auch beide Teams absolut noch in der Pflicht, Punkte zusammen sammeln. Genua empfängt Sassuolo. Schwerer Gang für die Neroverdi, wie ich finde. Hellas hat Torino zu Gast, da würde ich mal 0-0 einlocken. Juve wird Salernitana 2-0 schlagen. Und dann am Sonntagabend, das ist vielleicht schon ein kleines Endspielchen um die Champions League Qualifikation. Atalanta gegen die Roma, Sonntagabend, 12. Mai, 20.45 Uhr. Und dann am Montag spielen noch Lecce Udinese. Lecce kann das da tatsächlich schon eher ruhig angehen lassen, muss ich zumindest nicht mehr so große Sorgen machen. Udinese, ihr habt es gehört, ist da in der Pflicht und die Fiorentina hat noch Monza zu Gast. Das war es jetzt aber mal endgültig, würde ich sagen. Bevor ich hier weiter vor mich hin monologisiere, bedanke ich mich nochmal recht herzlich fürs Zuhören, für euer ganzes Feedback. Wie gesagt, bei Spotify könnt ihr gerne auf Folgen und auch auf die Glocke drücken und uns gern auch eine Bewertung da lassen. Bleibt gesund und so stabil, wie ihr alle eh seid. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder an alter Stelle. Bis dahin. Tschüss. Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di testo. Pirlo, gol! Gol! Com'è stata del capitano?